Es gibt wenige Dinge, die uns mehr aufbauen als ehrliche Anerkennung und echten Dank von anderen. Wir haben letzte Woche ein paar wunderschöne Tage in den französischen Vogesen, gar nicht so weit von hier, verbracht mit unseren Freunden aus Amerika. Das war die Sicht von unserem Chalet runter auf den See von Gérardmer und dem Ort von Gérardmer in den Vogesen. Eine schöne, ruhige Hütte, ein Chalet mit Garten, toller Aussicht. Nächstes Bild bitte. Funktioniert irgendwie von hier nicht. Und das Wetter hat am Anfang auf sich warten lassen. War nicht so gut, aber wir haben das Beste draus gemacht, haben es trotzdem sehr genießen können. Und dieses Chalet hatte außen einen ganz tollen Grill, den wir auch benutzt haben. Und Cliff, mein guter Freund, er hat sich als der wahre Grillmeister profiliert sozusagen. Er hatte Riesenfreude, uns zu verwöhnen. Ja? Und wir haben dieses Rindersteak bei einem örtlichen Metzger natürlich gekauft, ganz, ganz frisch. Cliff hat es in Rotwein eingelegt mit Gewürzen und dann auf Holzkohle einfach gegrillt. Und es hat ihm mega Freude gemacht, für uns zu grillen, für uns dieses Festmahl vorzubereiten. Und er hat sich gefreut zu sehen, wie auch wir uns freuen, weil wir haben es natürlich, das war so eine gegenseitige Freude, wir haben uns gefreut zu sehen, wie er das vorbereitet hat, mit wie viel Leidenschaft, mit wie viel Hingabe. Und er hat sich gefreut zu sehen, wie wir das genießen konnten, was er vorbereitet hat. Und uns hat es große Freude gemacht, ihm das auch zu sagen, wie sehr wir das genießen, was er gekocht hat. Bitte schön, nächstes Bild, da sieht man es eindeutig, wie wir... hier ist er nochmal. Joe, irgendwie funktioniert das Ding nicht. Ich habe es eingeschaltet, aber du bist mein Beamer-Assistent hier, du schaffst das. Und hier genießen wir natürlich das tolle Essen in der Küche. Es war wirklich köstlich. Und wir haben das zum Ausdruck gebracht. Wir haben ihm das nicht nur gesagt, weil das Essen so gut geschmeckt hat, sondern wir haben ihm das auch gesagt, um ihn glücklich zu machen, um ihm Freude zu machen. Und ihr Lieben, ähnlich ist das auch mit der Anbetung. Sie funktioniert in beide Richtungen. Wir freuen uns über das, was Gott für uns getan hat. Und wenn wir dieser Freude Ausdruck verleihen, dann erfreuen wir dadurch auch Gott. Denn Gott freut sich, wenn wir hier im Gottesdienst zusammenkommen, um ihn zu loben und ihm zu danken. Er freut sich eigentlich über jeden, der zu seinen Kindern, zu seinen erlösten Menschen gehört. Wir haben gerade gesungen, Gott ist so gut zu uns. Von seinen Gaben leben wir. Und was wir haben, das kommt von ihm. Wir loben und preisen ihn, weil er gut ist. Er hat uns mit seiner Liebe überschüttet. Und eigentlich jedes Mal, wenn wir das Mahl des Herrn, das Abendmahl gemeinsam feiern, erinnern wir uns an Gottes unbeschreibliche heilige Liebe, die er uns in Christus gezeigt hat. Und ich möchte, bevor wir das Mahl heute feiern, ein Bibelwort in den Mittelpunkt stellen, das uns genau an diese Wahrheit erinnert. Gott freut sich an seinen Kindern und seine Kinder freuen sich an ihm. Denn wir wurden eigentlich zur Freude Gottes erschaffen. Gott mit unserem Leben Freude zu machen, das ist eigentlich unser erstes Lebensziel. Wenn wir wirklich verstehen würden, was das bedeutet, würden wir nie wieder das Gefühl haben, unbedeutend zu sein. Denn darin liegt unser Wert. Einige Verse aus Psalm 149 haben mich diesbezüglich sehr ermutigt. Da werden wir in den ersten vier Versen aufgefordert, unseren Herrn, unseren Schöpfer, der auch unser König ist, zu loben und zu preisen und uns an ihm zu erfreuen. Der zweitletzte Psalm beginnt also mit dieser Aufforderung, sich an Gott zu erfreuen. Halleluja! Singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde der Frommen. Israel, und ich füge hinzu, alle, die zu Gottes Volk gehören, die ihn kennen, die ihn lieben, freue sich seines Schöpfers. Die Kinder Zions, ist eine andere Bezeichnung für die Bewohner Jerusalems. Die Kinder Zions, sie sollen jauchzen über ihren König. Loben sollen sie seinen Namen beim Reigen mit Tamburin und Zittern sollen sie ihm spielen. Warum sollen sie das tun? Warum sollen wir uns als sein Volk an unserem Herrn freuen? Wenn wir hier zusammenkommen und Gottesdienst feiern, warum sollen wir von ganzem Herzen unseren Herrn anbeten und loben? Warum denn? Vers 4, denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Demütigen mit Heil. Wir freuen uns an unserem Gott, weil unser Gott freut sich an uns. Das ist für mich das absolut Unfassbare und Genialste. Gott hat Wohlgefallen an seinen Erlösten. Er freut sich an den Menschen, die seine Liebe, sein Heil, seine Errettung empfangen, angenommen haben. Er hat Wohlgefallen an denjenigen, die bereit sind, sich zu demütigen, die erkannt haben, ohne Gott bin ich verloren, ohne ihn macht das Leben keinen Sinn. Gott freut sich über uns, wenn wir zu ihm kommen mit dieser Haltung. Gott, du bist Gott und nicht ich bin Gott. Ich beuge mich unter deine Autorität. Und dann folgt dieser poetische Satz, der mir so gut gefällt. Er schmückt die Demütigen mit Heil. Wenn wir uns vor Gott demütigen, wenn wir von ganzem Herzen sagen können, ich bin ein Sünder durch und durch und ich brauche Erlösung. Ich kann mich nicht selbst erlösen. Ich kann mich auch nicht selbst groß verändern. Aber du, Herr, du kannst. Komm in mein Leben. Du bist mein Schöpfer. du bist mein König, du bist mein Erlöser, der für meine Schuld am Kreuz gesühnt hat, der aber auch auferstanden ist und lebt und neues Leben uns geschenkt hat. Verändere du mich, Herr, durch deinen Geist. Wenn wir demütig zu ihm kommen, wie der verlorene Sohn, jeder kennt die Geschichte, Lukas 15. Wenn wir demütig zu ihm kommen, dann erfahren wir seine Gnade. Denn so heißt es in seinem Wort in Sprüche 3, Vers 34, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und in seiner Gnade, die allein begründet ist in seiner göttlichen Liebe, schmückt er uns mit Heil, mit Rettung. Wie sollten wir uns da nicht an unserem Gott und König erfreuen und ihn anbeten? Spurgeon, der hat mal gesagt, wenn der Herr eine Seele rettet, fließt ihre heilige Freude über. Und sie kann nicht genug Wege finden, um ihre überschäumende Dankbarkeit auszudrücken. Überschäumende Dankbarkeit, ja? Es fließt über. Wie so aus einem Bierglas, wenn man zu schnell schüttet, dann kommt so der Schaum raus, so mit einer Wucht. Überschäumende Dankbarkeit. Freuen wir uns, liebe Geschwister, wirklich an unserem Gott, der Wohlgefallen hat an uns und uns schön macht, uns schmückt mit Heil. Ich weiß nicht, wie es dem einen oder anderen geht. Nicht jeder hat gerade 4 Tage Urlaub gehabt in den Vogesen, wie der Johann. Oder hat gerade Besuch von guten Freunden aus den USA und ist gut drauf. Vielleicht hast du eine ganz stressige Woche hinter dir, eine Woche, in der du dich einsam und allein gefühlt hast. Eine Woche, in der du jeden Tag auf einen Anruf gewartet hast, der nicht kam. Eine Woche, in der du vielleicht Dinge gedacht oder gesagt oder getan hast, die du eigentlich gar nicht sagen oder tun wolltest. Du warst mal wieder der, der du eigentlich nicht sein willst. Es fallen dir einige Situationen ein, in denen du versagt hast, zu lieben und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Und du denkst über dich nach und du siehst überhaupt nichts Schönes an dir. Und dann fragst du dich, wie kann Gott sich an mir erfreuen? Wie kann er Wohlgefallen an mir haben? Und ich glaube, bevor wir uns diese Frage stellen, sollten wir uns vielleicht zuerst die Frage stellen, wie sieht Gott uns eigentlich? Wie sieht er dich? Wie stellen wir uns seinen Gesichtsausdruck vor, wenn er uns, wenn er dich ansieht? Ich denke, wir können uns das mal wirklich in aller Aufrichtigkeit fragen, ohne darüber besorgt zu sein, ob wir theologisch richtig oder falsch liegen. Frage dich mal ganz ehrlich, wie sieht Gott mich? Als ich mich das ehrlich gefragt habe, musste ich feststellen, dass sehr oft mein Herz dem nicht nachkommt, was mein Kopf weiß, was lehrmäßig wahr ist. Wenn ich manchmal über meine Fehler nachdenke oder über die verpassten Gelegenheiten in meinem Leben, dann ist es oft schwer, sich vorzustellen, dass etwas anderes als Enttäuschung von Gottes Gesicht abzulesen ist. Aber wie sieht er uns wirklich? Eine frustrierte Missionarin, die einmal ein geistliches Tief durchlebte, hat mal Folgendes aufgeschrieben. Gottes Forderungen an mich sind hoch, ich kann sie nicht erfüllen. Gott wird bestimmt keine gute Meinung über mich haben. Ich habe immer wieder dieses Gefühl, mein Leben unter dem Stirnrunzeln Gottes zu leben. Den ganzen Tag empfinde ich, als würde er sagen, warum betest du nicht mehr, warum gibst du nicht mehr Zeugnis? Wann wirst du endlich Selbstdisziplin lernen? Wie kannst du nur solche bösen Gedanken hegen? Tu dies, tu das nicht. Erkenne, bekenne, strenge dich mehr an. Oft verfolgt mich dieses Bild, Gott würde mir seine von Nägeln durchbohrten Händen zeigen und dann mit strengem Blick zu mir sagen, warum bist du nicht ein besserer Christ? Streng dich doch an und lebe so, wie du sollst. Kann Gott etwas anderes an mir sehen als mein Versagen? Haben wir nicht auch schon manchmal ähnliche Empfindungen gehabt? Aber was sagt die Bibel? Was sagt die Bibel über Gottes Gesichtsausdruck, wenn er seine Kinder anschaut? Vorher ist der Begriff gefallen, Royal, Working Royals. Wie sieht Gott seine Working Royals? Ich möchte nicht anmaßend hier klingen, aber ich würde es mal so sagen. Übrigens fällt mir jetzt spontan eine Szene ein. Vor etlichen Monaten, ja, da, also noch vor der Krönung von Charles, da lief oder ging ein Bild durch die Presse, wo er irgendetwas unterschreiben musste. Ich weiß nicht mehr, was das war, ja. Und da war so ein Working Royal, der ihm den Stift nicht richtig hingesetzt hatte, ja. Irgendwie war es nicht genau nach dem Protokoll alles. Und dann hat er so ganz böse geguckt, gell, und hat irgendwie eine Geste gemacht. Ja, das passt hier nicht, ja. Der Stift passt nicht. Und hat so böse geguckt und natürlich Social Media, viele Kameras in dem Raum. Es ging durch die ganze Welt. Der zukünftige König guckt grimmig, weil irgendeiner ihm nicht den Stift so hingelegt hat, wie es im Protokoll stand oder wie er es haben wollte. So viel zu den menschlichen Royals. Aber wie sieht uns unser König? Ich möchte nicht anmaßend klingen, aber ich würde es mal so sagen, wenn Gott seine Kinder sieht, dann lächelt er über sein ganzes Gesicht. Er guckt nicht so grimmig wie Charles damals auf diesem Bild. Gottes grundsätzliche Einstellung mir und dir gegenüber ist die eines leidenschaftlichen, liebenden Vaters, der sich überschwänglich über uns freut. Das heißt nicht, dass ihm unsere sündigen Taten oder Haltungen nicht missfallen oder dass er nicht traurig ist, wenn wir Entscheidungen treffen, die nicht gut sind und ihn nicht ehren. Aber über uns als Person in unserer neuen Identität freut sich Gott. Er frohlockt über seine Kinder. Zum aktuellen Anlass. Eigentlich ein trauriger und fröhlicher Anlass, wie man es eben anschauen will. Timothy Keller, Gemeindegründer, Apologet, Bestsellerautor, Pastor, Prediger, der zusammen mit seiner Frau Cathy die Redeemer Presbyterian Church in New York gegründet hat, die heute ziemlich groß ist, über 5000 Menschen besuchen diese Gemeinde in Manhattan. Er ist letzten Freitag, am 19. Mai, nach einer mehrjährigen Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung heimgegangen. Ich habe seine Gedanken, seine Bücher, seine Artikel immer mit Begeisterung gelesen. Ein Mann, der begeistert war vom Evangelium, aber auch ein sehr demütiger, ein sehr kluger Heiliger, ein Apologet. Er hat immer wieder gesagt, wenn er das Evangelium versucht hat zu erklären, gerade den jungen Intellektuellen in Manhattan, die sehr kritisch auch waren, er hat diesen Satz geprägt: Ich bin sündiger, als ich befürchtet habe, und in Jesus geliebter, als ich jemals gehofft habe. Ich bin so sündhaft und schlecht, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Wenn du das Evangelium verstehen willst, musst du diese Wahrheit sehen, erkennen. Deine eigene Sündhaftigkeit ist viel schlimmer, als du jemals gedacht hast. Diese ehrliche Selbsterkenntnis, diese Erkenntnis, ich bin erlösungsbedürftig, ist zentral, wenn du das Evangelium verstehen willst. Und dann dieser zweite Satz: Wenn du das Evangelium verstehst, wenn du das darfst, erkennen darfst, wer Christus wirklich ist, und das erfährst, dann bist du in Christus angenommen und geliebter, als du es je zu hoffen gewagt hast. Kannst du dem zustimmen? Gott hat uns sündige, verlorene, bis auf die Knochen verdorbene Menschen in Christus angenommen. Und wir sind geliebter, als wir es je zu hoffen gewagt hätten. Gottes Wort gibt diese Verheißung in Verbindung mit dem neuen Bund. Und wir haben das unlängst in der Abendbibelschule, diese Verse wieder gelesen. Und sie haben mich erneut so erfreut. Zephania 3, Kapitel 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er wird still in seiner Liebe über dir. Er jauchzt über dich mit Jubel. Wenn wir seine Nachfolger sind, dann haben wir ihn in unserem Leben als den rettenden Helden erfahren. Und der zweite Teil des Verses sagt uns, dass Gott sich über seine Kinder jauchzend freut. Natürlich zunächst mal über den Propheten auf das Volk Israel bezogen. Aber auch wir als das neutestamentliche Volk dürfen diese Verheißung, diese Aussage auf uns anwenden. Gott wird still in seiner Liebe über dir. Er jauchzt über dich mit Jubel. Der puritanische Theologe John Owen, der sagte zu diesem Vers: Gott ruht in seiner Liebe über uns und er wird nicht nach einem anderen Gegenstand für seine Liebe suchen. So ist Gott. Wir Menschen, wir sind so wankelmütig, wir ändern unsere Meinung und dann suchen wir nach was anderem. Was wir lieben können. Gott ruht in seiner Liebe über uns und er ist zufrieden mit mir selbst, dann, wenn ich nicht zufrieden bin mit mir. Wenn ich an mir selbst zweifle oder wenn ich manchmal verzweifelt bin über meine Schwachheit. Was sind das denn für gewaltige Worte? Gott wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Lassen wir mal diese Worte tief in unsere Seele einsinken. Warum ist das wahr? Weil, wenn Gott dich anschaut, sieht er zuerst immer Jesus. Unser Gott freut sich an uns, weil er uns in Christus sieht. Kolosser 3, Vers 3, dein Leben, so schreibt der Apostel, ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und Gott kann nicht seinen Sohn anschauen, ohne dass große Freude sein Angesicht und sein Herz erfüllt. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, klang es aus dem Mund Gottes vor 2000 Jahren. Und so ist das auch heute. Wenn Gott uns anschaut, empfindet er eine große Freude, weil wir sind für immer eingetaucht, eingebunden in seinen Sohn. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus. Seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit ist uns gut geschrieben. Ich mag eine Illustration, ich habe sie hier schon vor Jahren verwendet, eine ganz tolle Veranschaulichung, ausgehend von einem Wort, einem japanischen oder chinesischen Schriftzeichen. Das Wort Gerechtigkeit, man kann auch Rechtfertigung sagen, in der chinesischen Sprache sieht so aus. Und dieses Wort Gerechtigkeit in der chinesischen Sprache ist eine Kombination von zwei Zeichen. Oben steht das Zeichen für Lamm oder auch Schaf. Und genau unter dem Lamm steht das Zeichen für ich, mir, wir, also das Zeichen für eine Person. Könnt ihr das sehen? Finde ich echt genial. Gerechtigkeit ist also der Mensch. Du, ich, wir, der Mensch unter dem Lamm. Der Mann unter dem Lamm. Die Frau unter dem Lamm, der Mensch unter dem Lamm. Ich finde das ein großartiges Bild für die Gerechtigkeit, die wir in Christus haben. Wenn Gott der Vater uns ansieht, sieht er immer zuerst das perfekte Lamm Gottes, das unsere Schuld bedeckt. Sicherlich weiß Gott auch von unseren Schwachheiten und Sünden, die in unserem Leben sind, aber was er vor allem und zuerst sieht, ist die Schönheit seines Sohnes, die uns umhüllt. Und Gott kann nicht anders, weil du und ich und jeder wahre Gläubige verbunden ist, ja vereint ist mit seinem Sohn, wenn Gott auf uns schaut, da sieht er zuerst Jesus. Das ist eine grundsätzliche, eine herrliche Folge unserer geschenkten Gerechtigkeit, die uns schmückt und uns schön macht. Das ist das Kleid der Gerechtigkeit, von dem der Prophet Jesaja spricht, das wirklich leuchtet. Das uns schön macht. Reformator Martin Luther hat das mal so beschrieben. Das ist das Geheimnis des Reichtums der göttlichen Gnade für die Sünder. Denn durch einen wunderbaren Tausch sind unsere Sünden jetzt nicht mehr unsere, sondern Christi Sünden. Christi Gerechtigkeit ist nicht mehr nur Christi, sondern unsere Gerechtigkeit. Diese absolute heilige Gerechtigkeit, die wird uns geschenkt, wenn wir zu Jesus kommen und unser Leben ihm anvertrauen. Deshalb ist ein Christ oder einer, der Christus nachfolgt, der Christus liebt, viel mehr als nur ein begnadeter Sünder. Wir sind Heilige, die bekleidet wurden mit dem feinsten Gewand des Himmels, mit Gottes Gerechtigkeit, vergessen wir das nie. Liebe Schwester, nicht das, was wir über uns denken, sondern noch das, was andere über uns denken, ist das Wichtigste, sondern das, was Gott über uns denkt. Und er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Gott wird still in seiner Liebe über dir. Er hat Wohlgefallen an dir. Und wenn du zu denen gehörst, die ein zerbrochenes, ein demütiges Herz haben, schmückt er dich mit seinem Heil. Und auch das wurde heute schon in der Anmoderation erwähnt. Wenn der Gegenspieler Gottes auch nur ansatzweise dich anklagen will, dann bin ich sicher, wird er aus dem Mund unseres erhöhten, in den Himmel erhöhten Herrn, aus dem Mund unseres Hohepriesters, unseres großen Helden und Heilands die Worte hören: Das sind meine geliebten Kinder, an denen ich Wohlgefallen habe. Das ist meine Tochter, mein Sohn, den ich liebe und an dem ich mich erfreue, weil mein Sohn Christus, er hat diese Menschen mit seinem teuren Blut erkauft. So wird der Vater das sagen. Lass uns mit Liedern, mit eigenen Worten unseren Gott und König noch anbeten, bevor wir dann auch das Mahl des Herrn feiern. Und wir wollen das wirklich ganz bewusst und mit ganzem Herzen tun, wenn wir das Mahl dann auch zu uns nehmen, in diesem Bewusstsein, dass wir als Gottes Kinder geschmückt sind mit Heil. In Christus sind wir angenommen und geliebter, als wir je zu hoffen gewagt haben. Lasst uns also unseren Heiland, unser Retter, unseren König, unseren Freund, unseren Gott feiern. Amen.